Herzlich willkommen zu Miteinander statt Übereinander, einem Podcast der Europa-Union Ostholstein. Unser Gastgeber ist Dr. Mirko Schönfeld, mein Name ist Wolf von Blumröder und wir sprechen hier mit angesiedelten EU-Ausländern über Identität, Repräsentation und Verwaltung. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Miteinander statt Übereinander. Unser heutiger Gast ist Frau Professor Dr. Christina Besio. Sie stammt aus Italien, aus der Lombardei und ist seit ungefähr 2003 in Deutschland tätig. Neben Bielefeld hat sie verschiedene akademische Verwendungen hier gehabt. Heute ist sie Professorin an der Helmut-Schmidt-Universität für Soziologie mit dem Schwerpunkt Organisationssoziologie. Herzlich willkommen, Frau Professor.
Ja, hallo, guten Tag.
Kommen wir zum ersten Fragensegment aus der Heimat nach Deutschland. Haben Sie bereits vorher im europäischen Ausland gewohnt?
Nein, Deutschland ist das erste europäische Land, wo ich wohne, ja, in der Tat.
Und wie kam es, dass Sie dann ausgerechnet nach Deutschland gezogen sind?
Ja, es kam so, dass ich einen Mann kennengelernt habe, den ich dann auch geheiratet habe. Er war in Italien über das Erasmus-Programm, hat er in Italien studiert, haben wir uns kennengelernt. Und dann habe ich entschieden, nach Deutschland zu kommen. Da war ich auch froh, nach Deutschland zu kommen, weil ich während meines Studiums die deutsche Soziologie kennengelernt hatte und insbesondere einen deutschen Soziologe, der ist Niklas Luhmann. Und da sozusagen, ich sage immer, ich hatte so zwei Leidenschaften, einmal für meinen Mann und einmal für die deutsche Soziologie und das passte alles ganz gut und so bin ich nach Deutschland gekommen. Und am Anfang bin ich ja gependelt, ne? Ich habe auch eine Weile in der Schweiz gearbeitet und war eine Woche in der Schweiz, eine Woche in Deutschland und dann seit ungefähr 2003 oder so um den Dreh bin ich tatsächlich in Deutschland eingezogen und meinen Hauptwohnsitz in Deutschland seitdem. Ja.
Also aus romantischen und akademischen Gründen.
Genau, könnte man so zusammenfassen.
Welches Bild hatte man denn in Italien oder mit welchem Bild von Deutschland und den Deutschen sind Sie aufgewachsen und haben Sie es auch schon während Ihres Studiums geteilt?
Ja, also Bild von Deutschland und von den Deutschen. Ja, es gibt natürlich sehr, ich glaube, sehr alte und aber sehr, sehr feste Stereotype über Deutschland. Ne? Es gibt eine positive Seite und das ist die Seite der Effizienz, der guten Organisation, aber natürlich auch der deutschen Disziplin. Ne? Das gehört alles dazu, aber es gibt auch eine negative Seite und das ist so die Seite vielleicht die Härte der Deutschen oder vielleicht, dass sie nicht so richtig gut feiern können wie die Italiener. Das ist eigentlich wird immer in Verbindung zu uns als Italiener gebracht. Also wir leben anders, wir sind mehr, vielleicht lockerer, können mehr das Leben genießen und das ist ganz klassisch. Aber was man noch hinzugekommen ist in den letzten Jahren, also allerdings nach meinem Einzug in Deutschland, ist zunehmend eine Kritik gegenüber Deutschland. Also ich höre das immer wieder, wenn ich in Italien bin, mehr als in den Massenmedien, tatsächlich, wenn ich mit den Leuten spreche dort, und das ist tatsächlich die Rolle von Deutschland in Europa und Deutschland gilt als reiches Land, das von Europa sehr profitiert und das ein bisschen so, sagen wir mal, arrogant auftritt. Das ist leider hört man immer wieder.
Wie würden Sie denn sagen, hat sich Ihr Bild vielleicht auch gerade das durch Ihre Zeit in Deutschland verändert?
Ja, ich glaube, dass wenn man in Deutschland lebt, hat man auch die deutsche Perspektive mehr in den Blick und merkt man, dass auch bestimmte Debatten auch differenziert geführt werden in den Medien oder auch im Alltag und dass auch Deutschland hat bestimmte Sorgen, ne, die eher mit der EU zu tun haben und vor allen Dingen eben auch mit der wirtschaftlichen Seite, also die wirtschaftliche Seite. Weiß nicht, ob im Verhältnis zu anderen Ländern, aber im Verhältnis zu Italien ist ganz wichtig und glaube ich, ist gespannt in den letzten Jahren. Also das heißt, ich meines Erachtens ist übertreiben manche Italiener in dieser Hinsicht, weil sie eben auch die deutsche Debatte nicht kennen und auch die deutsche Sorgen nicht so richtig nachvollziehen können und nicht so richtig verstehen. Und insgesamt, also was die andere, vielleicht die andere ältere Vorurteile, die ältere Einstellung angeht, was ich kann schon sagen, dass einiges funktioniert ja zuverlässiger als in Italien. Also die deutschen Behörden, finde ich, sie wissen, was Formalität ist und man hat das Gefühl, dass man bedient wird, ne? Dass man, wenn man die Formulare richtig ausfüllt, dass man auch zum Zuge kommt. Und das ist in Italien nicht immer der Fall. Also insofern, es ist ein ganz alter Vorurteil, aber hat seine Berechtigung, würde ich sagen. Aber natürlich auch hier funktioniert nicht alles automatisch oder wie eine perfekte Maschine. Das haben wir jetzt bei der Impfkampagne ganz gut erleben müssen. Aber im Alltag, im Prinzip, glaube ich, dass das ein großer Pluspunkt für Deutschland ist. Ja, das ist so. Und ansonsten, ja, das Leben, vielleicht das freie Leben und Leben genießen, das glaube ich, kann man nicht so sagen. Ich glaube, dass es gibt vielleicht andere Formen zu feiern, ne? Andere Formen, Freundschaften zu schließen, andere Formen des Miteinanders, aber sind sozusagen beide wertvoll.
Nicht umsonst finden ja immer mehr Italiener jetzt während der Corona-Zeit natürlich nicht, aber vorher und hoffentlich auch wieder hinterher den Weg dann zum Oktoberfest nach Bayern.
Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist auch für uns fast eine Tradition geworden. Kann man so sehen.
Aber
Richtig.
auch insgesamt, wenn es ums Feiern geht, geben wir uns Deutschen uns hoffentlich auch in der Zukunft noch sehr viel Mühe, von den Italienern da zu lernen. Das nächste Fragensegment behandelt die Europäische Union. Und bei der ersten Frage, die haben wir schon halb beantwortet, glauben Sie, wären nach Deutschland gekommen, wenn es die Europäische Union nicht gegeben hätte? Sie haben ja schon angesprochen, Sie haben Ihren Mann im Studium über Erasmus kennengelernt. Glauben Sie denn, dass Ihre soziologische Leidenschaft für Luhmann Sie auch so nach Deutschland geführt hätte?
Das ist schwer zu sagen, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass die europäischen Strukturen haben das sehr, sehr erleichtert. Ne? Also jetzt nicht nur das Kennenlernen, sondern auch überhaupt, dass er hier nach Deutschland kommen könnte, dass er weiter studieren könnte und promovieren könnte, ziemlich leicht und dann auch ja, ein Arbeit suchen könnte, also das heißt, das erheblich erleichtert. Ob das ohne EU gegangen wäre, das weiß ich nicht, aber der Austausch, ne, die Mobilität zwischen den Ländern, gerade für junge Leute, ist eine Stärke der EU.
Allein die
Und
ganzen Möglichkeiten, ja.
allein die ganzen Möglichkeiten und es ist auch das, was eben, ne, die Basis schafft für den kulturellen Austausch, ne, und das Kennenlernen. Also da würde ich sagen, das sind so viele Schritte unternommen worden und es gibt auch, das sehen wir auch heute auch für unsere Studentinnen, immer wieder Programme und Abkommen zwischen Universitäten. Und das ist vielleicht so ein langsamer Weg, ne, eine europäische Identität zu bilden oder eine europäische, ja, gemeinsame Kultur zu bilden. Aber sie sind erfolgreiche Wege, ja, und nachhaltige Wege. Das kann ich von meiner persönlichen Erfahrung her sagen und auch wenn ich sehe, wie die Studentinnen, was die Studentinnen lernen, wenn sie aus so einem Austausch kommen, zurückkommen.
Die Bestätigung bekomme ich auch von den Kameraden bei mir an der Uni. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, über das Akademische Auslandsamt, auch wenn wir Soldaten sind, den Austausch zu pflegen. Und die kommen eigentlich auch alle mit positiven Eindrücken zurück. Nehmen wir die EU doch als nächstes als Ganzes, als Institution. Welche Rolle spielt sie in Ihrer Heimat? Welche Rolle spielt sie in der Wahrnehmung Ihrer Umgebung hier, wenn Sie da einen Vergleich ziehen müssten?
Ja, also Europäische Union. Also ich habe schon ein bisschen gesagt, etwas gesagt zu Deutschland insbesondere. Ich glaube, dass allen, ja, auch in Deutschland und auch hier allen klar ist, dass das Europa einfach ein ganz wichtiges Projekt ist und das dass die Grundlagen des Friedens in Europa ist. Ne? Das ist diese politische ja, basale Linie der Europäischen Union ist, glaube ich, allen klar. Und ich glaube, dass wenn man auch sagen, den Blick auf die internationale Politik wirft, dass man da, also wenn man sagen, Europa im Unterschied zum Rest der Welt sieht, dass man da auch die Relevanz von Europa sieht, dass wir halt wirklich eine Wertegemeinschaft sind, die vorbestimmte Werte wie Antidiskriminierung, also Toleranz, Aufklärung und so weiter stehen. Das ist sowohl in Italien als auch in Deutschland, glaube ich, bekannt und stark verankert. Aber das ist natürlich nicht der einzige Aspekt, wie ich gesagt habe, also die wirtschaftliche Dimension des Euro, das ist nicht unproblematisch. Und es gibt tatsächlich in Italien immer wieder die Idee, dass das Euro für unser Land nicht gut war. Also das Euro war zu teuer für Italien und dadurch ist Italien nicht mehr konkurrenzfähig. Also sie kann nicht mehr ihre Produkte so gut verkaufen wie vorher. Ne? Kann man auch nicht mehr diese Politik der Entwertung von der eigenen Währung führen, die ja manchmal nötig war in der Vergangenheit. Also das ist so, diese Spannung ist sehr, sehr stark da. Die Rolle von Deutschland in diesem Rahmen ist auch eher negativ wahrgenommen, wird auch ne eher negativ wahrgenommen, trotz aller Anstrengungen von Deutschland, ne, wird aber leider eher negativ wahrgenommen. Das finde ich schon problematisch. Andererseits sehe ich auch, dass auch hier in Deutschland genau diese wirtschaftliche Dimension immer wieder problematisiert wird. Ne? Also nach dem Motto, wer soll zahlen wer soll überall welche Aufgaben übernehmen und diese Problematik der Vergemeinschaftung der Schulden und so weiter. Das glaube ich, ist so diese Punkte der gemeinsamen Währung und der europäischen Wirtschaft ist ein Spannungspunkt, so ein Spannungspunkt geworden.
Ein Ausdruck davon ist ja auch die Entstehung der AfD in Deutschland.
Ja. Kann man da auf jeden Fall einen Ausdruck davon und eine Folge davon. Ne? Es ist natürlich hat bestimmte ja, ganz einmal Gelegenheiten eröffnet. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, was in Italien auch immer wieder diskutiert wird, ist natürlich die Bürokratisierung und so ein bisschen so der Gedanke, Europa erkennt nicht die spezifischen Unterschiede unseres Landes, ne, oder der verschiedenen Länder. Also so ein bisschen auch ähnlich wie in der wirtschaftlichen Bereich, die Bürokratie, das Verlangen von bestimmter Einhaltung von bestimmten Regelungen, ist eher eine Abstraktion, die eben von lokalen Besonderheiten absieht. Also das ist ein bisschen das, was das man immer wieder thematisiert bekommt. Aber es ist in Deutschland auch ähnlich, also das spürt man auch in Deutschland immer wieder thematisiert. Also wenn ich jetzt eine Bilanz ziehen würde, ich glaube schon, dass grundlegend wir alle wissen, dass wir Europa brauchen. Andererseits, wie sich Europa entwickelt hat, vor allem im wirtschaftlichen Bereich in den letzten Jahren, bräuchte man mehr gemeinsame Diskussionen. Bräuchte man eine vertiefte öffentliche Auseinandersetzung, weil auf diese Art und Weise, glaube ich, die Spannung wird immer größer. So ist mein Gefühl. Und muss ich das leider so sagen.
Und auch dort fehlt vor allem ja auch die Kommunikation, einer der großen Kritikpunkte, das Fehlen eines öffentlichen Raums, in dem genau solche Gespräche stattfinden können.
Genau das, ne? Und genau das meine ich, wenn ich sagen muss tatsächlich in der Öffentlichkeit ausgetragen werden, muss man darüber reden, muss man tatsächlich für diese Unterschiede, die spezifische Bedingungen in Italien, aber auch die spezifische Bedingungen in Deutschland müssen besprochen werden. Und da, damit man das nicht pauschalisiert, ne? Weil es gibt an viele verschiedene Ecken und Enden Unterschiede, also keine Ahnung, Rentensysteme, Formen der Arbeitsregulierung, aber auch wie die Schule gebildet wird, welche Ausbildungschancen man hat und so weiter, die alle diskutiert werden müssen, um dann die Frage zu stellen, okay, wie kann man denn einem Land wie Italien helfen und wie kann Deutschland vielleicht hilfreich sein oder vielleicht, wie kann man auch Deutschland helfen, ne, gegebenenfalls. Also dass eine öffentliche, differenzierte Diskussion zu diesen Thematiken ist ganz wichtig.
Kommen wir mit der nächsten Frage einmal von dem Makro, also vom Großen, wieder zum ganz Kleinen, sprich zum Individuum. Gerade in der Soziologie haben Sie ja sehr viel mit Identitäten zu tun. Und wenn Sie selber einmal in einer Reihenfolge priorisieren müssten, welche Identität Ihnen am wichtigsten ist, die Identität als Deutsche, als Italienerin oder als Europäerin, in welche Reihenfolge würden Sie die drei Begriffe bringen?
Ja, also ich kann diese Frage sehr, sehr sicher antworten. Also Italienerin bin ich als erstes. Ich glaube, das kann man schwer ändern. Und das merkt man zum Beispiel, wenn man Fußball spielt. Ne? Ich habe immer versucht, fair zu sein, aber sobald es losgeht, weiß ich, dass ich für Italien bin. Also das ist sehr, sehr stark verankert. Aber wenn man dann jetzt, also das kann man auch differenzierter betrachten. Wenn ich zum Beispiel an der akademischen Welt denke und an der Soziologie, habe ich schon gesagt, eine deutsche Soziologie, die Soziologie ist mir wichtig, da fühle ich mich viel näher an den deutschen Debatten als an den italienischen. Also das ist so, meine berufliche Identität, meine Identität als Soziologin, da ist die Verbindung zu Deutschland sehr stark. Und die Europäische Union tatsächlich, obwohl ich so viel davon profitiert habe in meinem Leben und mir auch wichtig ist, es ist für mich immer noch zu abstrakt, um von Identität zu sprechen. Das ist die eine Geschichte und die andere Geschichte ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Wenn ich aber den Blick nicht nach den Inneren von Europa, den Blick da nicht werfe, sondern nach außen schaue, ne, und in die Welt schaue, dann fühle ich mich natürlich Europäerin. Also, da ist die europäische Werte, finde ich, ist ein Schatz, den wir ja, weiterpflegen müssen.
Ebenso wie man es bei einem Bayer erlebt, der nach Amerika geht und sich dann deutscher fühlt als je zuvor.
Genau. Das kann man so sehen. Also wenn man nach außen schaut und vielleicht ins zweite Ausland ist, dann fühlt man sich Europäer. Also diese Verbindung zu dem, was Europa bedeutet und tatsächlich dieses gemeinsame Raum und diesen Frieden, den wir hier haben und pflegen und auch also zum Beispiel unser Engagement in Frage wie Gleichstellung oder Nachhaltigkeit oder so, das finde ich auch gehört auch zu meiner Identität.
Besonders gefallen hat mir Ihre Fußballmetapher, denn das ist ja noch etwas, was Deutschland und Italien verbindet, diese Leidenschaft für Fußball.
Richtig.
Damit kommen wir auch schon zum nächsten Fragensegment, voneinander und miteinander. Nun ist die Ratspräsidentschaft Deutschlands natürlich jetzt schon fast wieder ein halbes Jahr her. Würden Sie denn sagen, dass die deutsche Ratspräsidentschaft gerade in dieser kritischen Corona-Zeit sich auf die ein oder andere Art ausgewirkt hat?
Das ist sehr schwer zu sagen. Also ich glaube, dass also das tatsächlich, da sehe ich eher ein Miteinander von verschiedenen Ländern und auch wie es eben in der Politik ist, das sage ich, vielleicht kann man in manchen Zeiten besser arbeiten und besser bewirken als in anderen Zeiten. Aber man kann auch sagen, das war keine einfache Zeit, ne? Und man hatte auch mit sehr vielen Problemen zu kämpfen. Aber also meine, auch vielleicht in Bezug auf Corona-Hilfen und auf das Geld, wovon auch Italien sehr stark profitieren wird, da glaube ich, kann man die Rolle von Deutschland deutlich sehen, ne, würde ich sagen, dass da eine positive Rolle Deutschland gehabt hat.
gerade
Diesen
nach
Prozess.
dieser schweren Zeit. Würden Sie sagen, das hat sich auch nochmal auf das, also die deutschen Reaktionen, die wir auch in den anderen Podcast-Folgen teilweise schon angesprochen haben, dass die sich auf das Bild der Deutschen nachhaltig ausgewirkt haben?
Das ist schwer zu sagen. Das ist wirklich schwer zu sagen. Also diese Krise, es ist natürlich eine Katastrophe für uns alle, aber es ist vielleicht auch eine Möglichkeit eines neuen Anfangs, ne? Also vielleicht ein Resetting der Verhältnisse oder auch ein Resetting von der Bedeutung von Europa. Aber leider auch in der Krise haben wir ja ein paar Probleme gehabt, ne? Mit Europa, mit der Europäischen Union. Und insofern, ich sehe kein positiver Trend in der Diskussion über Europa in der Krise bisher. Aber ja, aber was wir vorhin schon gesprochen haben, in der wirtschaftlichen Dimension viel Schritt weiter. Nur ist die Frage, welche Wirkung diese Fonds, die jetzt vorgesehen sind, haben werden. Um was Italien angeht, ehrlich gesagt, habe ich ein bisschen Angst, was man damit macht. Also jetzt haben wir Mario Draghi, das ist natürlich eine Marke, ne? Und das ist natürlich mit ihm kann man auch Hoffnung verbinden. Aber ich finde, dass Europa sollte schon über die Differenzen der Länder reflektieren. Und ein Punkt in Italien ist, dass eine Schwierigkeit in der Verwaltung, ne? Und auch eine Schwierigkeit, Gelder zu verwalten. Und da vielleicht könnte man stärker mit Auflagen arbeiten. So, das ist aber jetzt nur meine persönliche Meinung dazu.
Wir werden sehen, was aus der Krise gelernt wurde
Ja.
und hoffen, dass noch ein bisschen dauert, bis es getestet wird. Aber bis dahin noch eine andere Frage. Finden Sie, dass allgemein Italien der deutschen Berichterstattung angemessen wahrgenommen wird?
Ja, ich finde ja. Also ich finde, es gibt sehr viele Journalisten, die in Italien gerne leben und da sind und auch über Land und Leute berichten. Ich finde andersherum problematischer. Also ich habe jetzt ein Beispiel, das ist bei mir sehr, sehr stark aufgefallen. Also erst vor 3 Tagen habe ich einen Artikel gelesen über die Schwierigkeiten, die Deutschland bei der Impfkampagne hat. Also vorher habe ich nur Stimmen gehört, auch von Freunden und so weiter, die sagten, ja, wir in Italien ist alles problematisch und so, aber ihr in Deutschland seid so gut, ihr seid so weit. Also dieser Vorteil der deutschen Effizienz, ne, sozusagen, das spielt immer noch eine Rolle. Und bevor überhaupt die Zeitungen, ne, über vielleicht ähnliche Probleme oder Schwäche von Deutschland berichten, dauert lange. Ja, und das finde ich schon, ist unverhältnismäßig. Und aber auch von den Schwächen von Deutschland zu sprechen, würde vielleicht dieses Bild von der Gewinnerland, das immer alles richtig macht, sozusagen das Musterschüler, also, ne, verurteilt, das würde so ein bisschen abschwächen und auch sehen, dass Deutschland auch kämpft mit vielen Problemen und auch nicht auch Schwierigkeiten hat und auch ja, Probleme verschiedener Art hat, also seine nicht diese Gewinnerbild ein bisschen zu relativieren, glaube ich, würde helfen, auch in Italien mehr Verständnis für die deutschen Verhältnisse zu erzeugen. Ja, wir sind schon wieder beim Thema Kommunikation.
Genau, also auch eigene Schwächen zugeben, genau.
Ja.
Tja, das bringt uns auch schon zur letzten Frage, die auch viel mit Kommunikation zu tun hat. Wir hatten ja schon vom Feiern der Italiener und von der Bürokratie der Deutschen gesprochen, aber gibt es noch etwas, wovon Sie sagen würden, dass, oder was die Deutschen sich bei den Italienern noch allgemein im Alltag oder so abschauen könnten oder andersrum?
Also ja, Deutschland, glaube ich, ist wirklich so diese Punkt Bürokratie, würde ich sehr, 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 sehr hervorheben und immer wieder wiederholen. Das sage ich auch immer in Italien, dass man diese Zuverlässigkeit und weiß man, wo man dran ist. Oder wenn man einen Termin hat, ist dann auch ein Termin und muss man nicht den Termin immer wieder bestätigen. Ne? Das ist schon sehr, sehr bequem und vereinfacht auch das Leben. Ja, aber also ich glaube, dass von Italien lernen kann man auch. Und natürlich das vielleicht diese Klischee, der Dolce Vita oder ähnliches, das auch ein Stück weit stimmt auch ein Stück weit. Aber es gibt auch andere Sachen, die man sich von Italien abgucken kann. Zum Beispiel im politischen System so ein Punkt, ne, dass wir haben diese Volksabstimmung, diese Referendum. Ne, wird immer wieder benutzt, dieses Instrument, ist ein Element der direkten Demokratie. Und das ist nicht weiter schlimm. Und sie ist für manche Fragen, so zum Beispiel im ethischen Bereich oder eine Frage wie Atomausstieg oder ähnliches, ganz gut. Einfach, also die Italiener mögen das auch. Ne? Und ich glaube auch in Deutschland wäre nicht schlecht, sich da auch diese Elemente der direkten Demokratie vielleicht einzubinden. Ich weiß, dass dieser Diskurs wird manchmal in Deutschland ja, instrumentalisiert, aber es ist was dran und es ist auch etwas, das die Teilnahme und auch etwas, das erzwingt zu öffentlicher Debatte, würde ich sagen. Und das, glaube ich, das kann man sich schon abgucken von Italien. Das wäre so ein Punkt. Ein anderer Punkt, den mir immer wieder einfällt, das ist ein bisschen paradox, aber wir haben lange Erfahrung der Bekämpfung organisierter Kriminalität zum Beispiel. Das klingt ein bisschen paradox, weil das Problem in Italien ist ganz, ganz groß natürlich, aber dafür gibt es so ja, sehr, ja, könnte man sagen, sehr ausgefeilte Gesetze ge oder sehr ausgefeilte Ermittlungsmaßnahmen und Prozesse, die man in Italien hat. Und das könnte sich auch Deutschland angucken. Das ist so, sehen Sie, so Details. Also, es gibt auch in sehr viel, zum Beispiel auch in Norditalien, da ist auch das haben wir nicht darüber gesprochen, aber Italien ist sehr differenziert in Ihnen. Und in Norditalien gibt es eine sehr starke wirtschaftliche Basis von kleinen und mittleren Unternehmen. Und das scheint mir in Deutschland, also gibt es auch in Deutschland in manchen Regionen, ne? Aber es geht eher Richtung Großkonzerne Deutschland, so ist der Eindruck. Aber oder diese Stärke der mittleren und kleinen Unternehmen könnte man sich auch anschauen. Ob man das natürlich politisch unterstützen kann, das weiß ich nicht, weil das ist historisch bedingt, diese Entwicklung. Aber das ist auf jeden Fall eine positive, schöne Seite Italiens, außer natürlich Essen und Feiern und so weiter. Und Fußball, ja. Genau.
Ja, gerade wo Sie das erwähnen, fällt mir wieder ein, ich kann es kaum erwarten, dass der Corona-Lockdown zu Ende ist und
Ja.
man wieder reisen kann und ja, mal wieder Urlaub in Italien zu machen.
Ja, das wünschen wir uns alle, das überhaupt Urlaub zu machen und jetzt ans Meer. Klar, auch in Deutschland gibt es Meer, aber das ist natürlich ganz andere, wenn auch die Sonne scheint.
Da gibt es nicht so gutes italienisches Eis.
Genau.
Wunderbar. Frau Professor, gibt es noch etwas, was Sie abschließend über Europa, Ihre Hoffnungen, vielleicht Ideen für die Zukunft sagen wollen?
Ich finde, ich kann auch ein Lob vielleicht aussprechen für Sie, für diese Initiative, weil ich finde es ganz gut, dass Sie das einfach machen. Und es ist ein Schritt weiter ja, in diesem Bereich Kommunikation und Austausch. Ne? Und wenn wir vorhin schon gesagt haben, klar, einerseits ist die Kommunikation in der großen Masse, Medien, in der Zeitung ganz wichtig, aber auch von unten eben, ne? Dieser Austausch zwischen Studentinnen haben wir schon angesprochen, aber auch Initiativen wie Ihre sind so von unten und bringen vielleicht ja Menschen auch aus unterschiedlichen Bereichen in Verbindung. Insofern kann ich vielleicht so mit einem kleinen Lob für Sie das Interview schließen.
Herzlichen Dank. Das wird auch nicht das letzte Interview gewesen sein. Ich danke Ihnen noch einmal dafür, dass Sie sich bereit erklärt haben, dieses Interview zu geben. Wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Tag und freue mich bei Ihnen auf die nächste Vorlesung.
Oh ja, danke schön.
So, das war's auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche beginnen wir mit einem neuen Bonussegment. Das heißt, ich drehe zwei Folgen, in denen ich Vorstandsmitglieder der Europa-Union interviewe. Ich spreche mit Ihnen über die Anfangszeit der Corona-Pandemie, die italienischen Hilfsforderungen und wie in Ihrer persönlichen und allgemeinen deutschen Wahrnehmung tatsächlich von einem Miteinander gesprochen werden konnte. Ich freue mich auf euch, bleibt gesund, tschüss!